gut, nachdem die technischen Schwierigkeiten gelöst sind, freut es mich, Ihnen Fabian Wendt vorzustellen. Er ist wissenschaftlicher Mitarbeiter der Universität Hamburg, beschäftigt sich mit politischer Philosophie und da besonders derzeit mit den Fragen um Frieden und Gerechtigkeit. Und vor diesem Hintergrund präsentiert uns seinen Vortrag mit dem Titel Pluralismus und Frieden.
Ja, vielen Dank, vielen Dank. Darf ich ein bisschen länger machen, oder? 3 Minuten?
Gut. Auf jeden Fall.
Das ist prima. Mit John Rawls möchte ich als Ausgangspunkt akzeptieren, dass unsere Gesellschaften durch einen dauerhaften Pluralismus umfassender Lehren, wie Rawls sagt, gekennzeichnet sind. Und dass dies auch Folgen für die politische Philosophie hat. Eine für uns relevante politische Philosophie kann nicht mehr ein Ideal zeichnen von einer harmonischen, durch eine Vorstellung des Guten geeinte Polis. Sie muss stattdessen eine Vision für eine pluralistische, auch in moralischen Fragen uneinige Gesellschaft entwerfen. Nach John Rawls ist Kernfrage der politischen Philosophie deshalb, wie eine stabile und gerechte Gesellschaft unter den Bedingungen des Pluralismus umfassender Lehren möglich ist. Und Rawls Antwort lautet, dass dazu die verschiedenen umfassenden Lehren, die den Pluralismus charakterisieren, zu einem übergreifenden Konsens über Gerechtigkeit kommen müssen. Erst eine solche Gesellschaft wäre gerecht, weil ihre Grundstruktur allen umfassenden Lehren gegenüber gerechtfertigt wäre. Und erst eine solche Gesellschaft wäre auch stabil, weil in ihr eben Einigkeit über die Ordnung der Grundstruktur herrschte. Wenn man Stabilität nun als ein Kernelement zumindest von Frieden betrachtet, dann ist Frieden für Rawls wie auch für Jesaja im Alten Testament die Frucht der Gerechtigkeit. Und deswegen ist erste Tugend gesellschaftliche Institutionen die Gerechtigkeit. Sie erst ermöglicht eine harmonische und stabile pluralistische Gesellschaft. Der für Frieden notwendige übergreifende Konsens über Gerechtigkeit kann nach Rawls nun erreicht werden, wenn die politische Philosophie, die die Gerechtigkeitsprinzipien entwickelt, nicht selbst als eine umfassende Lehre auftritt. Sie muss sich vielmehr in allen zwischen umfassenden Lehren umstrittenen philosophischen, religiösen und eben auch moralischen Fragen enthalten und freistehend speziell für den Gegenstand der politischen Philosophie entwickelt werden, eben für die Grundstruktur der Gesellschaft. So wird es möglich, dass sich die Gerechtigkeitsprinzipien wie ein Modul in die verschiedenen umfassenden Lehren einpassen lassen. Und bei einem übergreifenden Konsens dann können die freistehend entwickelten Gerechtigkeitsprinzipien von den verschiedenen umfassenden Lehren auf je verschiedene Art und Weise gerechtfertigt werden. Dieser übergreifende Konsens kann und muss sich nach Rawls aber nur zwischen allen vernünftigen umfassenden Lehren einstellen. Dabei ist mehreres problematisch. Zunächst mal ist problematisch, dass der Begriff der Vernünftigkeit selbst schon umstritten sein dürfte zwischen verschiedenen umfassenden Lehren. Problematisch ist auch, dass je nachdem, wie anspruchsvoll die Kriterien für Vernünftigkeit gefasst werden, der Kreis der für einen übergreifenden Konsens nötigen umfassenden Lehren jeweils kleiner oder größer sein wird. Ist der Kreis der vernünftigen umfassenden Lehren sehr klein, so wird Einigkeit zwischen ihnen zwar einfacher herzustellen sein, doch wird eine solche Einigkeit unter einer Minderheit kaum zu Stabilität führen. Ist der Kreis der als vernünftig anzusehenden umfassenden Lehren andererseits sehr groß, so würde Einigkeit zwischen ihnen wohl stabilisierend wirken, aber eine solche Einigkeit scheint sehr unwahrscheinlich. Das Hauptproblem angesichts des moralischen Pluralismus ist jedoch, dass sogar bei einem anspruchsvollen Begriff der Gerechtigkeit und einem entsprechend kleinen Kreis umfassender Lehren kaum Einigkeit über Gerechtigkeitsprinzipien zu erwarten ist. Wenn man annimmt, dass zum Beispiel politische Philosophen vernünftige Personen sind und also vernünftigen umfassenden Lehren anhängen, sieht man schnell, dass auch zwischen ihnen Uneinigkeit über Gerechtigkeitsprinzipien herrscht. Von der Rawlschen wohlgeordneten Gesellschaft, die durch eine gemeinsame Gerechtigkeitsvorstellung getragen wird, sind wir also meilenweit entfernt. Der zu akzeptierende Pluralismus, der unser Ausgangspunkt ist, beschränkt sich also nicht auf Wertfragen und Fragen des guten Lebens, sondern erstreckt sich auch auf Fragen der Gerechtigkeit. Deswegen, wenn man den Ausgangspunkt des moralischen Pluralismus wirklich ernst nehmen will, muss man eine politische Philosophie suchen, die realistischer ist, die eine realistischere Zielvorstellung hat. Und ich nenne das die Realismusforderung, die also sagt, ist die Zielvorstellung, die die politische Philosophie vorgibt, möglichst keine Einigkeit über Moral inklusive Gerechtigkeit voraussetzen sollte. Eine mögliche Reaktion auf diese Realismusforderung wäre nun natürlich, auf Einigkeit über Gerechtigkeit zu verzichten und einfach die Durchsetzung der korrekten Gerechtigkeitskonzeption zu fordern. Dann ist freilich weniger wahrscheinlich, dass Frieden die Frucht der Gerechtigkeit sein wird. und für Public Reason Liberale zumindest, wie eben für Rawls und viele andere, sind solche Gerechtigkeitsprinzipien, die nicht allen Vernünftigen gegenüber gerechtfertigt sind, eben nicht gerecht. Doch vor allem, das ist der Hauptgrund, jetzt noch eine zweite Forderung zu akzeptieren, ist der moralische Pluralismus eben nicht nur ein dauerhaftes Faktum, sondern es auch zu respektieren. Deswegen ist eine zweite Forderung, behaupte ich, die sich aus dem Pluralismus ergibt, dem Faktum des Pluralismus, nämlich nach einer politischen Philosophie, den moralischen Pluralismus respektiert, formuliere ich als eine Toleranzforderung. Die Zielvorstellung, die die politische Philosophie vorgibt, sollte verschiedene Gruppen möglichst nach ihren eigenen Moralvorstellungen leben lassen. Inklusive Gerechtigkeitsvorstellungen offenbar. So, und jetzt kommt diese alternative politische Philosophie, die diese beiden Forderungen zu erfüllen beansprucht. Sie stellt das Ziel innergesellschaftlichen Friedens als neues Paradigma an die Stelle von Gerechtigkeit. Damit das tatsächlich eine Alternative ist, kann man natürlich Frieden dann eben nicht als Frucht der Gerechtigkeit betrachten, sondern Frieden muss etwas sein, was auch ohne Einigkeit über Gerechtigkeit zu verwirklichen ist. Und als erste Charakterisierung könnte man sagen, dass Frieden herrscht, wenn in moralischen Fragen uneinige Gruppen gewaltfrei neben oder miteinander leben. Die Regelungen, die ein solches Nebeneinander oder Miteinander, je nachdem wie optimistisch man ist, sichern, haben den Charakter eines Modus vivendi. Ein Begriff, den ja Rawls als Abgrenzung zu seiner Idee eines Overlapping Consensus geprägt hat. Sage ich später noch mehr dazu. So verschiedene politische Philosophen wie John Gray und Chandon Cookapus können als Vertreter dieses neuen Paradigmas Frieden statt Gerechtigkeit gezählt werden. Dazu zwei Zitate. Chandon Cookapus: "The state should not be concerned about anything except order or peace. It cannot accomplish any more." And John Gray: "The aim of modus vivendi cannot be to still the conflict of values. It is to reconcile individuals and ways of life honoring conflicting values to a life in common. We do not need common values in order to live together in peace." So. Eine solche, den Begriff des Friedens in den Mittelpunkt rückende politische Philosophie ist noch in einem anderen, zweiten Sinne realistischer als eine am Rawlschen Gerechtigkeitsparadigma orientierte Philosophie. Sie setzt nicht nur keine Einigkeit in moralischen Fragen voraus, erfüllt also nicht nur die hier sogenannte Realismusforderung, das ist also auf der Folie hier Realismus 1, sondern sie gibt auch Raum für echte politische Lösungen, wenn man so will, statt einen Bauplan für eine ideale Verfassung zu liefern. Vor allem John Gray streitet beharrlich gegen den Legalismus von Philosophen wie Rawls und hält die Kennzeichnung politischer Liberalismus für Rawls Philosophie für höchst ironisch. Eine politische Philosophie, die Frieden als Zielvorstellung vorgibt, wird dagegen so flexibel sein, für verschiedene Gesellschaften je verschiedene Maßnahmen als friedensdienlich empfehlen zu können. Zum Beispiel werden unter bestimmten Umständen gruppensensitive Wahlsysteme friedensdienlich sein, anderen eben nicht. Sowohl Gray als auch Cookapus betonen sehr diese Flexibilität ihrer Ansätze. Jetzt möchte ich noch etwas mehr darüber sagen, was man unter Frieden verstehen sollte. Ich hatte vorhin in einer ersten Charakterisierung gesagt, dass Frieden herrscht, wenn in moralischen Fragen uneinige Gruppen gewaltfrei zusammenleben. Die expliziten oder stillschweigenden Regelungen, die ein solches gewaltfreies Zusammenleben ermöglichen, sind Modus Vivendi-Regelungen. Modus Vivendi-Regelungen wiederum werden üblicherweise als Regelungen mit Kompromisscharakter charakterisiert. Was also sind Kompromisse? J.P. Day schlägt folgende Definition vor, die steht jetzt da nicht. A compromise is an agreement between A and B to make mutual concessions in order to resolve a conflict between them. Halte ich im Kern für getroffen, aber ein paar Verbesserungen möchte ich machen. Meines Erachtens stellt ein Kompromiss zwar in der Tat ein Agreement dar, aber nicht ein Agreement darüber, gegenseitig Zugeständnisse machen zu wollen, sondern das Agreement ist vielmehr das Ergebnis gegenseitiger Zugeständnisse. Auch werden durch einen Kompromiss Konflikte nicht notwendig gelöst, sondern meistens eher eingehegt, in einen gewaltfreien Austragungsmodus verschoben. In der Tat entscheidend für einen Kompromiss scheint mir jedoch zu sein, dass alle beteiligten Parteien erstens in Verhandlungen Zugeständnisse machen, und das setzt voraus, dass sie ihre je verschiedenen eigentlichen Ziele, sozusagen ihre Wunschvorstellungen, nicht erreichen können. Und das zweitens ist entscheidend für einen Kompromiss, dass alle Beteiligten der am Ende der Verhandlungen gefundenen Regelungen aus freien Stücken zustimmen. Also diese Regelung als zweitbeste Option gar keine Regelung vorziehen. Ein Kompromiss wird also geschlossen, wenn keine der beteiligten Parteien alles für sich gewinnen kann, was sie möchte, und alle Parteien ein Agreement, in dem sie gegenüber ihrer bevorzugten Lösung Zugeständnisse gemacht haben, gar kein Agreement vorziehen. In einem gewissen Sinne gibt es also auch beim Kompromiss einen Konsens, nämlich einen Konsens über die Kompromissregelung. In einem entscheidenden anderen Sinne gibt es jedoch beim Kompromiss keinen Konsens, da eben alle Parteien eigentlich lieber je andere Regelungen gehabt hätten. Nur deswegen waren Zugeständnisse nötig und diese charakterisieren eben einen Kompromiss. Muss ein solcher Kompromiss aus bestimmten Gründen geschlossen werden? John Rawls meint bekanntlich, dass Modus Vivendi Arrangements aus Eigeninteresse akzeptiert werden. Und Enzo Rossi zum Beispiel ist der Auffassung, dass bei einem Modus Vivendi zumindest eine der beteiligten Parteien der Kompromissregelung aus nicht moralischen Gründen zustimmen muss. Ich denke dagegen, dass es offen bleiben kann, aus welchen Gründen die beteiligten Parteien der Kompromissregelung zustimmen. Es können und werden oft eigeninteressebasierte Gründe sein, können jedoch auch moralische Gründe oder welche Gründe auch immer sein. Solange Zugeständnisse nötig sind, haben es mit einem Kompromiss zu tun. Sowohl Rawls als auch Jerry Gauss zum Beispiel meinen außerdem, dass Modus Vivendi-Regelungen stets die Machtverhältnisse der beteiligten Parteien widerspiegeln und deswegen die beteiligten Parteien die Regelung nur so lange unterstützen, wie sich nicht die Machtverhältnisse zu ihrem Vorteil verändert haben. Mir scheint in der Tat wahrscheinlich, dass ein Modus Vivendi Machtverhältnisse widerspiegeln wird und auch von ihnen abhängig bleibt. Doch ist dies, denke ich, nicht notwendig so und kein Definitionsmerkmal von Kompromissen, meint zum Beispiel auch John Horton. Es kann auch sein, dass einige der beteiligten Parteien bereit sind, ihr Machtübergewicht in den Verhandlungen nicht geltend zu machen und sozusagen auf Augenhöhe zu verhandeln. Solange wiederum Zugeständnisse gemacht werden und schließlich alle Parteien eine aus Verhandlungen entstandene Regelung als zweitbeste Option akzeptieren wollen, haben wir es mit einem Kompromiss zu tun. Also Modus Vivendi-Regelungen sind wesentlich Kompromisse. Umgekehrt sind natürlich nicht alle Kompromisse Modus Vivendi-Regelungen. Zum Beispiel mag der Hitler-Stalin-Pakt ein Kompromiss gewesen sein, ist jedoch kein Modus Vivendi, da eine solche Regelung, die Gewalt gegenüber Dritten vereinbart, eben keine Modus Vivendi-Regelung ist. Ist also eine Unterart von Kompromissen, wenn man so will. Nämlich diejenigen Kompromisse sind Modus Vivendi-Regelungen, bei denen erstens alle von einer Regelung Betroffenen in die Verhandlungen involviert sind und zweitens die Kompromissregelung eben ein gewaltfreies Zusammenleben aller Beteiligten ermöglichen soll. So, jetzt gibt es mindestens zwei Einwände gegen diese Grundidee, die ich hier vorgestellt habe, dass also unter den Bedingungen des moralischen Pluralismus Frieden statt Gerechtigkeit die Zielvorstellung der politischen Philosophie sein sollte. Der erste Einwand ist von Rawls, nämlich schlicht, dass ein Modus Vivendi eben zu instabil ist, weil er abhängig von gegebenen Machtverhältnissen ist. Dem kann man entgegenhalten, erstens, dass, wie gesagt, auch die an einem Modus Vivendi beteiligten Parteien der Kompromissregelung aus moralischen Gründen zustimmen können, allerdings nicht müssen. Andererseits ist Rawls natürlich recht zu geben, dass die an einem Modus Vivendi beteiligten Parteien die Kompromissregelung nur für eine zweitbeste Option halten und es deswegen auf der Hand liegt, dass sie unter für sie verbesserten Machtverhältnissen versuchen könnten, eine neue, aus ihrer Perspektive bessere Regelung zu finden. Strukturell ist deswegen ein Modus Vivendi tatsächlich instabiler als ein übergreifender Konsens. Das sollte man aber schlicht und einfach zugestehen, denn wenn ein übergreifender Konsens nicht zu haben ist, dann bleibt eben ein Modus Vivendi schlicht das Stabilste, was man unter den Bedingungen des moralischen Pluralismus erreichen kann. Und noch eine zweite Erwiderung: unter den Bedingungen des moralischen Pluralismus, auch über Gerechtigkeit, kann eben das Streben nach Gerechtigkeit umgekehrt das Erreichen von Frieden verhindern oder zumindest erschweren. Wenn eine umstrittene Gerechtigkeitskonzeption durchgesetzt wird, dann ist nicht zu sehen, weshalb das notwendig zu Frieden führen soll. Unter den Bedingungen des Pluralismus ist also Frieden nicht die Frucht der Gerechtigkeit, sondern ein mit Gerechtigkeit konfligierendes Ziel. Kukathis erläutert das am Beispiel des Israel-Palästina-Konflikts, kann man auf jeden Konflikt anwenden. If there is any plausible route to peace, it must surely involve most parties recognizing and accepting that they will not obtain justice in the sense of receiving the full measure of what they regard as their view, but being willing to take less than justice in the interests of peace. In dieser Antwort zeigt sich, denke ich, dass das Friedensparadigma noch in einem dritten Sinne realistischer ist als ein Gerechtigkeitsparadigma. Es sorgt sich eben um Lösungen unter nicht idealen Bedingungen und ist insofern anti-utopisch. Hierzu ein Zitat von John Gray: The utopia of liberal legalism tends to undermine the achievable condition of civility in which moral and other conflicts which cannot be resolved are politically mediated and contained. Ich komme zum zweiten Einwand. gegen die Idee einer auf Frieden statt Gerechtigkeit ausgerichteten politischen Philosophie. Der Einwand besagt, dass Frieden im Lichte des moralischen Pluralismus eine genauso problematische Zielvorstellung wie Gerechtigkeit ist, da Bedeutung und Stellenwert von Frieden zwischen verschiedenen Gruppen ebenso umstritten sind wie Bedeutung und Stellenwert von Gerechtigkeit. Frieden ist schlicht ein moralischer Wert wie jeder andere. Die Realismusforderung, also dass keine Einigkeit in moralischen Fragen vorausgesetzt werden soll, wird somit von einer auf Frieden ausgerichteten politischen Philosophie nicht besser erfüllt als von einer auf Gerechtigkeit ausgerichteten politischen Philosophie. Die naheliegende Antwort auf diesen Einwand ist, dass er den Kompromisscharakter von Frieden verkennt. Erstens ist wegen dieses Kompromisscharakters kein bestimmter Inhalt für eine Friedensregelung vorgegeben. Welche Regelungen friedensdienlich sind, ergibt sich vielmehr von Situation zu Situation aus Verhandlungen. Genau wegen dieses Charakters ist ein auf Frieden zentrierter Ansatz schließlich so flexibel, also im zweiten Sinne realistisch. Und wegen dieses Charakters kann das Streben nach einem Modus Vivendi auch als ein nicht utopisches Projekt betrachtet werden, also im dritten Sinne realistisch. Zweitens wird in der Zielvorstellung des Friedens gerade keine Einigkeit über Moral gefordert, nur Einigkeit über eben eine Kompromissregelung. Dass dies keine Einigkeit über Moral voraussetzt, zeigt sich auch darin, dass die in einem Kompromiss beteiligten Parteien eben nicht aus moralischen Gründen zustimmen müssen, aber können. Sie können es vielmehr auch aus eigeninteressebasierten Gründen tun. Und da die weitaus meisten Menschen wohl ein Interesse an gewaltfreien Beziehungen zu ihren Mitmenschen haben, haben de facto die weitaus meisten Menschen gute, im Eigeninteresse basierte Gründe, einem Modus Vivendi zuzustimmen. Und deswegen erfüllt das Paradigma des Friedens eben tatsächlich die Realismusforderung. Dieser zweite Einwand kann zurückgewiesen werden, was jedoch einen großen Nachteil hat. Zumindest Kukabes möchte eben nicht nur die Realismusforderung erfüllen, sondern auch die vielleicht noch nicht vergessene Toleranzforderung, die ich am Anfang formuliert habe. Für Kukabes ist die Möglichkeit, nach dem eigenen Gewissen zu leben, das universelle menschliche Grundinteresse, sozusagen die Grundüberzeugung, die seinen Ansatz in The Liberal Archipelago prägt. Und wegen dieses Grundinteresses, was wir haben, ist eine freie Gesellschaft eine, die weder nach einer Vorstellung des guten Lebens noch nach einer Vorstellung von Gerechtigkeit geordnet ist, sondern Vereinigungsfreiheit und Toleranz auch illiberalen Gruppen gegenüber hochhält. Das Problem nun ist, dass ein Kompromiss über ein gewaltfreies Nebeneinander nicht notwendig Kukathas Vorstellung von Vereinigungsfreiheit und Toleranz achten wird. Vielmehr kann eine machtstarke Gruppe, die gerne ihren Way of Life verbreiten möchte, einer schwächeren Gruppe Zugeständnisse bezüglich ihrer Lebensweise abbringen, wenn sie dafür Gewaltfreiheit anbietet. Also der Nachteil ist, dass eben nicht jeder Kompromiss auch die Toleranzforderung erfüllen wird. Sowohl Kukathas als auch John Gray aus anderen Gründen wollen deswegen unter Frieden bzw. einem Modus Vivendi eben gerade nicht jeden Machtverhältnisse widerspiegelnden Kompromiss über ein gewaltfreies Miteinander verstehen. Zitat: "The settlement envisaged in the theory offered here is a modus vivendi, which is not merely a balance of power." Wenn man das ernst nimmt, ein Frieden also nicht bloß ein Kompromiss ist, sondern eine bestimmte moralische Idee von Toleranz und Vereinigungsfreiheit, wegen Achten von Gewissensfreiheit impliziert, dann erfüllt das Paradigma des Friedens aber nicht mehr die Realismusforderung und die Antwort auf den zweiten Einwand steht aus. Die Antwort war eben, dass es auch nicht eine bessere Antwort auf den Pluralismus ist als Gerechtigkeit, weil eben auch umstrittene moralische Ideen vorausgesetzt werden. Ein Kompromiss unter ungleichen Machtverhältnissen wird nur dann hinreichend tolerant sein für Kukathas anspruchsvolle Ideen von Toleranz, wenn die Idee der Toleranz eben von allen Beteiligten, insbesondere den Stärkeren, akzeptiert wird. Insofern setzt eben dann auch die Idee des Friedens Einigkeit in moralischen Fragen voraus. Es folgt dann auch, dass diese Idee des Friedens auch im zweiten Sinne nicht mehr so realistisch ist. Sie verliert ihren flexiblen Charakter, weil sie für alle Umstände eben bestimmte Vorstellungen von Toleranz hochhält. Und sie verliert auch den Realismus im dritten Sinne. Sie wird utopisch. Also ich glaube, dass Kukathas Vision des liberalen Archipels auch nicht realistischer ist als Einigkeit über Gerechtigkeit. Das Dilemma scheint somit zu sein, entweder man versteht unter Frieden schlicht einen kompromisshaften Modus Vivendi, dann haben wir in der Tat keine Einigkeit in moralischen Fragen vorausgesetzt und somit die Realismusforderung erfüllt und auch eine im zweiten und dritten Sinne realistische politische Philosophie. Jedoch erfüllt ein solcher Frieden dann nicht mehr notwendig die Toleranzbedingungen. Die andere Möglichkeit besteht darin, unter Frieden eben mehr, etwas Anspruchsvolleres als einen kompromisshaften Modus Vivendi zu verstehen. Dann haben wir zwar womöglich die Toleranzforderung erfüllt, jedoch nicht mehr die Realismusforderung und haben auch in den anderen beiden Sinnen keine realistische Philosophie mehr. moralischer Pluralismus motivierte beide Forderungen, Realismus und Toleranzforderungen, doch scheint das Paradigma des Friedens nicht beide Forderungen zugleich erfüllen zu können. Jetzt ein Ausblick, letzte Folie, Möglichkeiten vielleicht doch noch dieses Friedensparadigma zu retten, also beide Toleranzforderungen zu erfüllen als Reaktion auf den moralischen Pluralismus, da fielen mir vier grundsätzliche Möglichkeiten ein, wenn man keine der Forderungen aufgeben will. Die erste ist, man behauptet schlicht die Vereinbarkeit, dass also Kompromisse stets auch die Toleranzforderung erfüllen werden. Das klingt manchmal an, auch bei John Gray, wenn Toleration als Mittel für Frieden angesehen wird, halte ich aber generell für nicht besonders plausibel. Die zweite Möglichkeit ist, die Spannung schlicht zu akzeptieren, also zu sagen, dass Frieden eben irgendwie zwei Komponenten in sich trägt, nämlich einmal ein Kompromiss über gewaltfreies Zusammenleben meint und zweitens einen Zustand wechselseitiger Toleranz. Das wirkt etwas ad hoc, aber ich weiß es noch nicht. Und die dritte Möglichkeit wäre, das ist die, glaube ich, John Horton zum Beispiel stark machen möchte, dass man die Toleranzforderung eben möglichst schwach halten will, also nur minimale moralische Anforderungen noch stellt, die einen Kompromiss so qualifizieren, dass er dann als Frieden zu zählen hat. Und die letzte Möglichkeit, die vielleicht als Interpretation von Kukepers plausibel ist, ist, dass man versucht, die Realismusforderung auf andere Weise zu erfüllen, also Frieden nicht notwendig als Kompromiss zu sehen oder als essentielles Kompromiss zu sehen, aber trotzdem zu behaupten, dass die Realismusforderung erfüllt wird, weil keine Einigkeit über Moral vorausgesetzt wird, sondern nur darüber, dass verschiedene Moralen koexistieren können sollen. Das klingt auch bei John Gray manchmal so an, dass das vielleicht die Idee ist. Dann hat man also beides gleichzeitig erfüllt, hat aber wohl nicht mehr eine realistische Position im zweiten und dritten Sinne, also eine anti-utopische und besonders flexible Position. Ja, das war wie gesagt ein Ausblick, und welcher Weg hier letztlich einzuschlagen ist, wenn man das Friedensparadigma als alternative Reaktion auf den moralischen Pluralismus retten will, soll hier offen bleiben. Vielen Dank.